Das Technikmagazin Digital wird euch präsentiert von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.
Wir sind die, die schon Nackt-Selfies gemacht haben, wo es noch nicht cool war. Wir sind das Digitalmagazin von Radio Stadtfilter. Digital, von A wie Apple bis Z wie Zuse, alles aus der digitalen Welt. Und unsere Nacktbildchen, die verschönern wir immer mit dem Polarisierungsfilter von Photoshop. Mein Name ist Matthias Schüssler und hier im Studio ist auch der Kevin Rechsteiner.
Hallo miteinander.
Meinst du, den Gag mit dem Polarisierungsfilter hat jetzt jemand verstanden?
Das könnt ihr uns schreiben, ob ihr es verstanden habt.
Also, genau, es polarisiert einfach so die komischen Nacktselfies und so.
Hast du schon mal ein Nacktselfie gemacht, so ganz ehrlich?
Ganz ehrlich, ganz ehrlich. Soll ich das jetzt sagen? Nein, nicht wirklich.
Ich glaube, ich ein halbnackt. Nein, das ist kein Halb, das ist kein Selfie gewesen. Aber es hat mich schon verwischt auf der Kamera. Das war unabsichtlich gewesen, aber ich glaube, ich nein. Habe ich noch nie.
Du bist ein, wie soll ich sagen, nicht, aber aus Mangel an Gelegenheit oder aus Überzeugung.
Es ist mir noch nie in den Sinn gekommen, das zu machen.
Ja.
Ich habe mir das gar nicht überlegt. Aber jetzt gehe ich nachher heim und dann, morgen.
Leist los und
ist
dann...
Ist meine Antwort eine andere?
Geht die Post ab. Ja, ich glaube, wichtig ist ja, also ich finde ja die Diskussion, eigentlich sind wir viel zu spät mit dem Thema, weil es geht wahrscheinlich allen nur noch auf den Wecker. Und mein Ratschlag, wir sind ja da eine Beratungssendung und ich würde einfach sagen, eben machen es nur mit Leuten, die sicher sind, dass die euch nicht erpressen und B, nehmen vielleicht sonst einfach das Snapchat. Es gibt ja die Apps, die versprechen, dass man hinterher dann auch nicht damit erpressen kann. Hast du wenigstens schon mal Snapchat gebraucht?
Ich habe es nicht mal installiert. Ich glaube, für das bin ich jetzt zu alt. Das überfordert mich völlig.
Mir geht es auch so. Ich weiß auch nicht genau, was der Sinn und Zweck ist. Also doch, was der Sinn und Zweck ist, liegt eigentlich auf der Hand, aber mit wem, dass ich das könnte machen und warum. Also, es ist wie etwas, ich glaube, so als Teenie hätte ich das wahrscheinlich noch cool gefunden. Aber dann bist du irgendwann einmal gut eben. Wie der Fall, wo wir drauf basieren, zeigt ja, dass Alter da nicht vor Torheit schützt.
Das ist definitiv so.
Genau, also was auch immer ihr von diesem Thema haltet, wir senden im Moment das Digitalmagazin von der Woche 35 im Jahr 2014, heute mit Kummerbox live und wir besprechen die Computerprobleme, wo ihr uns per E-Mail anvertraut habt. Mit akuten Problemen läutet ihr uns ins Studio an, die Nummer ist 052 203 31 00 und wenn ihr euer Problem könnt in 140 Zeichen formulieren, dann könnt ihr auch einen Tweet mit dem Gartenhag-Tag Stadtfilter schicken. Und jetzt geht's los mit der Stammhörerin Pascal, die hat wieder mal eine Frage. Sogar auf meinem uralt iPhone 4 kann ich einen persönlichen Hotspot einrichten, das müsste ich doch eigentlich auch mit meinem viel neueren MacBook Air oder mit meinem auch ziemlich neuen MacBook gehen, aber wie Kevin... Personal Hotspot.
Ah, ich habe es jetzt gerade nicht auswendig. Lies schnell oben auswendig, wie es geht.
Also Personal Hotspot, das ist einfach das, da kann man das Telefon brauchen, um das als WLAN-Hotspot oder einfach um die Internetverbindung vom Telefon anderen Geräten zur Verfügung zu stellen. Und der Mac kann zum Beispiel, wenn er der muss dann natürlich am Ethernet-Kabel oder so hängen, am Modem, dann kann er die Internetverbindung auch zur Verfügung stellen anderen Geräten. Und das geht, ich bete das schnell ab, das geht in den Systemeinstellungen unter Freigabe. Da gibt es einen Bereich Internetfreigabe und genau das ist es. Aber das könnt ihr nicht einfach anhökeln, sondern zuerst mal müsst ihr es auswählen und dann rechts könnt ihr die passende Option setzen, Menü Verbindung freigeben und dann die Verbindung auswählen, wo ihr freigeben wollt. Das könnten ja theoretisch verschiedene sein. Normalerweise ist es einfach die Ethernet-Verbindung oder der Modem-Anschluss, den es dort hat. Dann darunter gebt ihr an, auf was für eine Art und Weise das freigegeben sollte werden. Normalerweise wäre da einfach WLAN die richtige Wahl. Und dann könnt ihr via WLAN-Optionen dem Netz einen Namen geben, den Kanal auswählen, Sicherheit und Passwort festlegen. Also wie wenn ihr einen normalen WLAN-Hotspot konfigurieren würdet. Und dann könnt ihr es aktivieren und dann geht es los. Wunderbar.
Wunderbar.
Ist jetzt ein bisschen kompliziert gewesen. Ein bisschen schnell. Soll ich es nochmal langsam
machen? Nein. Nein.
Also es war ein bisschen ein technischer Einstieg gewesen, aber jetzt wird es ja wieder vielleicht ein bisschen weniger technisch. Der Hans-Jörg fragt nämlich, wie gefährlich sind eigentlich SW-Updates? SW, wir schliessen messerscharf. Genau. Es gibt viele Leute, siehst du das auch, es gibt viele Leute, die keine Lust haben, das amig auszuschreiben, obwohl Software ja nicht so ein langes Wort ist.
Software kann man gut abkürzen und jeder weiß, was es ist. Software, ich schreibe es immer aus. Ich nutze aber allgemein nicht so viel Abkürzung.
Ich auch. Ich finde es irgendwie, gerade wenn du das Mail schreibst, hast du ja genug Platz dort eigentlich.
Aber ihr dürft weiterhin SW schreiben, wir verstehen es.
Ja, es ist jetzt nicht. Wir sind nicht so moralisch wie die Leute über die Nacht-Selfies, was eure Abkürzungen angeht. Also, kann ich sicher sein, dass wenn mich ein Pop-up zu einem Update auffordert, dieser... Also dieses, wahrscheinlich dieses Update auch wirklich vom entsprechenden Hersteller kommt und mir nicht von einer dritten Seite Malware untergejubelt wird. Das ist eigentlich eine berechtigte Frage, weil das wäre eine clevere Methode, oder?
Mich irritiert das Wort Pop-up irgendwie. Also wenn ich irgendwie Software update und ich surfe im Internet und dann kommt die Meldung, meine Software sei veraltet, finde ich schon schwierig. Ja, aber nein, wäre jetzt die korrekte Antwort. Nein, es kommt mega darauf an, woher die Meldung kommt. Wenn unten rechts kommt, hey, dein Adobe Reader ist nicht auf dem neuesten Stand, du musst ihn aktualisieren, oder dein Java ist veraltet, du musst es aktualisieren. Yes, gut. Wenn ihr aber im Internet surft und ihr seid auf der Homepage von irgendjemandem und dort zeigt es euch, eure Software ist veraltet, nein, nicht gut. Also, es kommt ein bisschen auf die Quelle drauf an, woher das die Meldung kommt. Darum ist es ja, aber nein. Darum, ja, ich finde es schwierig, auf das eine Antwort zu geben.
Ich glaube, also du hast das Problem natürlich genannt. Dass du, man kann das nicht hundertprozentig ausschliessen, aber ich würde sagen, normalerweise werden die Updates von diesen Programmen initiiert, die ihr auf dem Rechner drauf habt. Also wenn dort ein Java-Updater kommt oder ein Acrobat Reader, wie du gesagt hast, dann ist es anzunehmen, dass das das ist. Und wenn ihr nicht sicher seid, wenn es natürlich von einer Anwendung kommt, die ihr nicht installiert habt, dann würde ich das abklemmen. Wenn ihr nicht sicher seid, dann kann man auch immer das nicht ausführen und auf die Webseite gehen, also zum Beispiel zu Adobe oder zu Oracle, also zu java.com und dort abladen, die neueste Version, und dann ist das auch nicht hundertprozentig sicher, aber im Internet ist eh nicht hundertprozentig sicher. Und was die Updates vom Betriebssystem angeht, die sind eigentlich zertifiziert, also die haben eine digitale Signatur, die vom Betriebssystem überprüft wird, also dort etwas unterzujubeln ist relativ schwierig, aber ich glaube, die Three-Letter-Agencies, die können das. Ich bin nicht sicher, ob zum Beispiel da das eine, wer hat der Virus geheissen, wo man da in der irakischen Atomaufbereitungsanlage die dort untergejubelt
haben. Oh mein Gott, das wäre jetzt in der Geschichte, ich habe es vergessen.
Ich weiss eben auch nicht mehr, wie die geheissen haben, aber der Konfiker war echt der gewesen. Vielleicht auch nicht. Also, das habe ich jetzt gerade nicht präsent, aber der ist wahrscheinlich auf dem Weg so dort drauf gekommen. Und dort kann es natürlich sein, dass Microsoft vielleicht geholfen hat, das wäre eine Unterstellung. Oder dass natürlich der Geheimdienst, der das gemacht hat, dass der genug Ressourcen hat, um das von sich aus zu machen. Und dann, dann geht es natürlich, man muss einfach genug Ressourcen haben, dann bringt man es schon an. Aber Güterabwägung besagt natürlich, dass Updates installieren auf jeden Fall sicherer ist, wieder Updates nicht installieren. Also wenn man das abwägt, dann ist das Risiko viel grösser, wenn man offen, also ungeschützt, ungeupdatet rumrennt im Internet, wieder, wenn man halt das nimmt. Also es hat ja sowieso auch noch die Diskussion gegeben in der letzten Woche.
Stuxnet.
Ah, Stuxnet ist es genau. Kevin ist recherchiert live während dieser Sendung, um meine Wissenslücken auszubügeln. Das ist sehr gut. Easy.
Alles wieder vergessen.
Und eben, also hast du vielleicht letzte Woche nicht gelesen, die Updates, die zum Teil dann auf dem Windows einen Bluescreen ausgelöst haben. Das hat natürlich dann wieder die bekräftigt, die sagen, sie machen nie Updates. Aber auch das, muss man wahrscheinlich sagen, ist die falsche Reaktion, oder? Es kann natürlich tatsächlich sein, dass so ein Update ein Problem auslöst. Das Risiko besteht immer. Aber im Zweifelsfall ist die Wahrscheinlichkeit ist dann doch kleiner, dass man sich ein Problem einhandelt, wo nicht, wo dann halt von außen kommt, wo durch irgendeine böse Software ausgelöst wird, wenn man das nicht macht.
Also für die Menge Updates, die Microsoft rausgibt, passieren ja relativ wenig Fehler eigentlich. Das war jetzt ein bisschen ein Lapsus mit dem Bluescreen, aber sie haben es ja relativ schnell wieder zurückgezogen. Und man hat zwar in den Medien auch viel von dem gehört, aber wir haben in unserer Kundschaft, glaube ich, 3 Fälle gehabt, die das hatten und alle anderen, das ist weitergelaufen. Also, ja, man hat es vielleicht ein bisschen aufgebauscht.
Aber doch 3 Fälle. Also ich habe jetzt selber kennengesehen, aber es ist ärgerlich, aber ich glaube, wahrscheinlich ist der Bluescreen, Microsoft hat dann eine Anleitung rausgegeben, wenn man den kann beheben, doch einfacher zu beheben, als wenn du wirklich so einen giftigen Virus hast oder so, das bringst du fast nicht mehr raus.
Ja, nein, es ist ja wirklich, wir haben den relativ schnell gehabt, den Fehler gesucht und dann ist man gerade auf die Microsoft-Seite gekommen. 10 Minuten und das ist gelöst gewesen. Also, ja, sie haben eine gute Hilfestellung zu dem eigentlich geboten.
Der Clemens, ich habe gelernt, dass ich meine IP mit Details googeln kann. Wir sind auf Wohnungssuche, ja wer ist das nicht, und habe ich ein interessantes Angebot entdeckt, aber rechtzeitig erkannt, dass Betrug im Spiel ist. Miete und Kaution nach UK und dann erst Schlüssel und Besichtigung. Also ich finde es sowieso auch komisch, dass zuerst Schlüssel und dann Besichtigung. Also naja, wie auch immer. Frage, die E-Mail-Adresse war, soll ich die jetzt sagen?
Nein.
sowieso@gmx.ch. Ich habe versucht, irgendeinen anderen Code zu entdecken, wie IP oder Serverstandort. Haben Sie einen Rat?
Wir haben keinen Rat. Das wird einfach so gemacht, dass der Ablauf ist der, dass man sich für die Wohnung interessiert. Dann kann man ein Mail machen. Dann heisst es, wir sind zurzeit in England. Die Wohnung gehört meinem verstorbenen Mann. Es ist eine Ferienwohnung, die wir nicht viel brauchen, oder meiner Tante. Wir sind aber gar nicht in der Schweiz, aber ihr könnt uns Geld schicken, weil wir haben den Schlüssel hinterlegt. Und wenn wir das Geld als Depot haben, dann könnt ihr die Wohnung anschauen. Und wenn dann die Wohnung gut ist, könnt ihr einziehen, per sofort. Und wenn es euch nicht gefällt, kommen wir das Geld wieder rüber. Ha!
Du kennst die Masche?
Ja, hat mir eine Kollegin erzählt.
Und da gibt es Leute, die auf das hingehen?
Ich weiss nicht. Also bei ihr ist es jetzt wirklich so gewesen, dass es in Winterthur gerade 2 Fälle nacheinander hat, wo nach dem gleichen Prinzip funktioniert hat, wo sie dann auch sogar vor Ort gegangen ist an die Adresse und die Wohnung hat es dort gar nicht gegeben.
Also, gut, ja. Also sehr guter Hinweis. Also das wäre, ich glaube, er zielt ja darauf ab, wie kann er verifizieren, dass ob da etwas dran ist. Und ich glaube, in dem Fall, das tönt schon so fischig.
Genau.
Also da musst du, glaube ich, gar keinen Aufwand betreiben.
Nein, also ich glaube, du findest es auch nicht raus. Vermutlich, wenn du jetzt mit denen würdest Kontakt aufnehmen, die E-Mail-Adresse würde verschwinden, die Anzeige von der Wohnung würde verschwinden und es würde einfach wieder irgendeine andere kommen. Also du findest die Leute nie.
Ja.
Aber scheinbar ist das irgendeine Masche, die jetzt gerade aktuell ist.
Ja, das ist gut. Also das wäre jetzt ein Fall, wo man könnte sagen, es lohnt sich auch, das Digitalmagazin zu hören, wenn man mit dem digitalen Zeug nichts am Hut hat, weil da sind wir jetzt auf Flughöhe vom Kassensturz und warnen euch vor der übelsten Abzockermasche überhaupt. Also, und um seine Frage zu beantworten, also man kann sogar, wenn man in dem E-Mail in irgendeine IP-Adresse sieht, was wahrscheinlich der Fall ist, wenn man den Quellcode anschaut, dann ist das nicht unbedingt die IP-Adresse von dem Computer, wo sie geschickt worden ist, sondern wahrscheinlich irgendein Server, der da unterwegs mit im Spiel war, also wo die Nachricht weitergeleitet hat, zum Beispiel von GMX oder so. Und sogar, wenn er die IP-Adresse vom Absender würde finden, dann nützt ihm das nicht, weil die IP-Adresse, die kennt nur der Provider, die werden halt zugewiesen. Wir haben ja vor 2-3 Sendungen darüber geredet, dass jemand gerne hätte, dass er immer eine andere IP-Adresse hat. Die können auch wechseln. Also da müssen wir herausfinden, welcher Provider das ist. Das könnte man wahrscheinlich noch. Und dann müsste er aber sagen, wer die Adresse benutzt hat. Und das sagt er aber nur, wenn ein Richter sagt, dass er das muss. Weil aus Datenschutzgründen ist das natürlich auch absolut in Ordnung, dass man da nicht einfach kann so Nachforschungen anstellen. Und da in dem Fall, die Idee, die du hast, ist eine gute Idee. Schau die Wohnung an. Ich hätte jetzt gefunden, gang zum Beispiel vielleicht auf dem Grundbuchamt fragen, oder den kann man ja auch nachschauen, wem gehört eigentlich das Haus.
Das
und dann kannst du dort den Besitzer anfragen, vermietest du dir überhaupt die Wohnung? Mhm. Und wenn ja, warum machst du es so kompliziert? Und dann sagt er wahrscheinlich, hä, was, wie? Ich weiss von nichts. Und dann hat sich der Fall auch erledigt. Aber wenn man in dem Fall, also eben bei so Betrugsfragen stellen die Leute auch immer teilweise aus einem Interesse aus, andererseits vielleicht auch aus einem Rachegedanken, dass sie dem, wo sie so reinlegt oder versucht reinzulegen, dass sie dem gerne einen zurückservieren will, dann gerne wissen, wer das ist. Und aber in aller Regel muss man sagen, das lohnt sich nicht, da Nachforschungen anstellen, sondern löschen und sich nicht damit befassen, ist da die beste Methode.
Ja, ich glaube, die sind auch genug weit abgesichert, dass man relativ viel Aufwand muss betreiben, dass man die findet.
Genau. Der Thomas sagt, ich pflege meine Webseite retrodesign.ch mit Microsoft Office. Es funktioniert alles ganz prächtig. Ausnahme, meine Bilder verlieren ihren Namen und werden bei einer Bildersuche mit Google nicht gefunden. Wäre Microsoft Office, Kevin, ein Produkt, das du fürs Webdesign würdest empfehlen?
Nein. ist das die Frage gewesen? Nein, ist
das nicht. Das war meine Frage gewesen.
Ja, also ich glaube, da muss man schon etwas dazu sagen. Ist schon so. Also Office ist sicher nicht das ideale Produkt, um eine Webseite zu machen. Man macht die in Word und Word generiert dann irgendwie HTML aus dem Zeug. Und eben, wie er schreibt, ich meine grundsätzlich, es funktioniert. Also man kann auf die Internetseite gehen. Sie funktioniert grundsätzlich, aber das mit den Bildbezeichnungen ist ein Problem, weil wenn man ein Word-Dokument hat und nachher tut man das in HTML umrechnet und wie es Word die HTML-Seite zusätzlich generieren, macht einen Ordner, tut alles nochmal so verpacken und dann tut die Bilder neu durchnummerieren. Ich glaube, und ich habe auch beim Googlen nichts gefunden, es gibt keinen Weg, dass man das umgehen kann.
Ich habe nichts gefunden. Und du hast recht, also du hast es noch freundlich formuliert. Ich hätte jetzt gesagt, es ist komplett unbrauchbar und lehnt einfach die Finger davon. Er sagt zwar, es funktioniere prächtig, aber ja, also eben, das Word ist ein Textverarbeitungsprogramm, das kann auch HTML generieren, aber es generiert es irgendwie mit null Kontrolle. Und man muss schon ganz klar sehen, also Word als Textverarbeitung ist auf Einzeldokumente ausgelegt. Yeah. Eine Webseite ist aber ein Sammelsurium von Dokumenten, die irgendwie miteinander in Verbindung stehen, die sich zum Teil auch Komponenten teilen, also Stildateien, Navigationselemente, Bilder. Man hat dort auch eigene Konzepte, die man beim Webdesign umsetzen will, also so Webfonts, man möchte möglichst schlanke Dateien machen, was das Word auch nicht hat und so. Also es sind Programme, sind zwei völlig unterschiedliche Einsatzgebiete. Also das eine ist dafür gedacht, das Word, dass man druckt die Dokumente produziert und das andere ist, denkt dafür ein Web-Editor, dass man, oder ein CMS oder so, dass man Dokumente produziert, wo man am Bildschirm anschaut, wo man durch navigiert, wo man kann interagieren damit. Und das ist häufig mein Tipp, also brauchen Software für das, was sie gedacht sind. Und ich weiss, das Word impliziert jetzt, dass es das auch kann, aber es ist dann halt so, irgendeine Funktion, die es auch noch kann, ist meistens unbefriedigend und funktioniert nicht richtig. Und darum muss man auf Kernfunktion losgehen. Also Kernfunktion vom Word ist Textverarbeitung, Kernfunktion vom Web-Editor ist Web-Editieren. Und darum sollte man das. Hast du gerade einen Lieblings-Web-Editor, den man noch empfehlen könnte?
Nein, nicht so wirklich. Mir ist es eigentlich ziemlich egal. Also ich arbeite auch gerne mit Dreamweaver. Ich finde ihn einfach noch lässig von der Oberfläche her. Aber das ist wirklich nur so für HTML-Sachen. Und ich nutze ganz viel verschiedenes Zeug, merke ich gerade. Ich habe nicht einen Lieblingseditor.
Dreamweaver brauche ich auch ab und zu, aber ich glaube eben, ich bin heute mehr so, dass ich das nicht mehr so brauche und eigentlich eben irgendein CMS noch immer drauf knallen und dann versuchen halt mit dem zu arbeiten und irgendein Theme, um die optische Anpassung vornehmen.
Also ich glaube, also seine Webseite, das ist überblickbar. Vielleicht lohnt sich da mal irgendwie in WordPress hier zu schauen. Gibt es schöne Sachen, kann man gerade in dem Umfang kann man das relativ einfach umsetzen und kommt dann relativ schnell.
Mhm. Und ich glaube, wir haben es auch schon gesagt, also eben heute State of the Art ist nicht mehr, dass man irgendein Web-Editor-Programm braucht, sondern es ist wirklich, man hat ein CMS, also das ist das Content-Management-System, heisst das. Das läuft auf dem Webserver drauf, eben WordPress oder ja, man kann das auch einbinden, dann einen Dienst auf seiner eigenen Webseite, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Und dann kann man über das Frontend, also man loggt sich im Browser auf seiner Webseite ein und braucht dann nur noch den Browser. Ja. Und man kann auch so ein bisschen strukturierter arbeiten, weil man, wenn man das mal einrichtet, dann müsst ihr euch vielleicht Hilfe holen, wenn ihr das nicht selber könnt. Aber dann kann man mal die Struktur vorgeben und dann ist eben auch gewährleistet, dass das kein Wildwuchs ist, sondern dass man dann halt die Kategorien hat oder die, dass eben so funktioniert, wie das vorgesehen ist und nicht einfach so ein bisschen bastelt. Aber es gibt die gerne basteln und dann
ist das ideal.
Genau. Wir bleiben lustigerweise dem Thema vom Webdesign treu, weil der Urs sagt, ich habe mit Webdesigner Premium von Magix, also das wäre so ein Webdesigner, den ich aber auch nicht kenne, eine Homepage gemacht. Bei den Seiten habe ich automatisch startende Stimmungsmusik hinterlegt. Um die Webseite dann auch zu promoten, wenn ihr die Stimmungsmusik hören wollt, namibiaferien.com. Auf dem PC funktioniert das, beim iPad hingegen kommt nur die Musik in einem Player, der sich nicht wegmachen lässt. Also man sieht dann die Homepage gar nicht mehr. Die Homepage ist für den Besucher nicht mehr einsehbar. Kevin, du als Web-Consultant, was sagst denn du zu dem?
Wie das gleiche Problem. Also wird irgendein Editor wird vermutlich ein reines MP3 hinterlegen, was rechtlich schon mal schwierig ist, weil darf man ja eigentlich auch nicht einfach so verteilen. Und dann nehme ich an, dass irgendwie ein iPad das Gefühl hat, jetzt kommt das MP3, ich spiele das einfach ab und bringt einfach nur den Player und bleibt bei dem hängen, weil der Player wie Vorrang hat. Entweder Musik rausnehmen oder ganz eine andere Lösung suchen, um die Musik hinterlegen. Ich kenne Matrix nicht und ich habe es jetzt auch nicht angeschaut.
Ich habe mal noch kurz drauf geschaut. Man sieht dort, es hat so ein JS, eine JS-Datei, also eine JavaScript-Datei. Und so wie ich das kann beurteilen, ist die Methode einfach nicht kompatibel zu iOS. Man müsste da wahrscheinlich tatsächlich für den Fall einen Browserweiche bauen, also sprich, man muss unterscheiden, kommt der jetzt mit einem PC oder mit einem mobilen Gerät und dann musst du fürs iPad musst du eine ganz andere Methode wählen, also da gibt es dann also über HTML5 und so könnte man das wahrscheinlich machen und eben, wenn du das aber so machst, ist wieder nicht mehr kompatibel zu älteren Browser, also du heisst, du musst wirklich zwei Versionen lesen, dass das mobil und auf dem PC funktioniert. Und ich würde auch einfach sagen, raus mit der Hintergrundmusik. Also Hintergrundmusik
ist wahrscheinlich am einfachsten.
Ich reg mich immer darüber auf. Wenn du Webseiten aufmachst, vor allem dann noch im Grossraumbüro und dann möglichst noch deine Lautsprecher eingeschaltet hast, dann einfach irgendetwas losplärt, das geht mir schon mal auf den Wecker. Durch. Auch Werbung finde ich extrem mühsam, wo das macht. Nicht. Und dann habe ich nachgeschaut. Also ich will ihm Murs jetzt nicht zu nahe treten, aber es ist halt auch einfach ein bisschen dilettantisch gemacht gewesen. Das ist eine MP3-Datei gewesen, wie du gesagt hast, tatsächlich. Und sie ist mehr als 5 Megabyte gross.
Also das heisst, das habe ich nicht
gemacht. Das habe ich gemacht, um zu schauen, wie das... Und das heisst, jedes Mal, wenn du auf die Webseite drauf gehst, ladest du die 5 Megabyte und er hat es ja für mobile Geräte optimiert. Also das heisst, auch wenn irgendjemand mit dem iPad mit einer Datenverbindung dort drauf geht, also über das Telefonnetz, saugt das 5 Megabyte Daten runter Und wenn du dann natürlich nur irgendwie so 200 Mega im Monat hast oder so, dann ist das schon ein Vierzigstel. Mit einem Besuch hast du ein Vierzigstel von deinem Datenvolumen aufgebraucht. Also das ist auch einfach unfreundlich. Da könnte man sagen, Browserweichen könnten, wenn er an dieser Musik jetzt unbedingt festhalten will, wenigstens schauen, dass die mobilen Geräte die nicht abspielen. Aber generell wäre einfach besser, wenn man das weglassen. Und da ist vielleicht, um das noch ein bisschen allgemein gültiger zu machen, die Antwort, da muss man sich einfach überlegen, wenn man so eine Seite gestaltet, muss man sich ein bisschen in die Haut von seinen Besucher einversetzen, glaube ich. Und die wollen, natürlich Stimmung, im Idealfall bringt dich das dann dazu, jetzt gerade die Ferien zu buchen, weil du so in dieser Ferienstimmung rein bist, dank dieser Musik, dass du eigentlich nicht mehr kannst warten. Aber das ist eher die Ausnahme, oder? Im Schnitt willst du schnell an Informationen herankommen, überlegen euch, aus was für Motiv die kommen und schaut ein bisschen auf das. Und ich in aller Regel finde, Information muss einfach schnell zugänglich sein. Und so die Verpackung ist, also Form follows Function finde ich da immer, die kann schön sein, die kann gediegen sein, aber sie muss dezent sein und sie darf mich nicht von meinem eigentlichen Ziel abbringen, Informationen zu konsumieren. Und wenn dann gerade schon wieder Musik losgeht, dann ist die Gefahr da, dass ich zuerst mal zusammenzucken und wieder vor lauter Schreck vergesse, was ich eigentlich wollte.
Das geht mir übrigens auch so.
Und jetzt legen wir die Hose wieder an und den Schraubenzieher weg. Also wir machen nicht nur das Nackt-Selfie, sondern wir tun auch Nackt-Computer flicken. Wenn ihr Fragen für die heutige, oder nein, nicht für die heutige, für die erste Spat, aber für die Sendung am 30. September hättet, dann ist die nächste Kummerbox-Live-Sendung. Dann macht das über digital@stadtfilter.ch. Ihr könnt wie immer jetzt schon Fragen stellen und kommt dann auch vorab schon eine Antwort über per E-Mail. Und ihr könntet die Adressen auch für Lob, Tadel, Themenwünsche brauchen. Und nächste Woche geht es ums Blackphone. Mit dem kann man verschlüsselt telefonieren und auch sicher, ganz sicher Nachrichten austauschen. Und ich wollte wissen von einem Experten, ob denn das wirklich so sicher ist, wie man denkt. Und was für Nachteile, dass es vielleicht sonst hat. Das dann in einer Woche. Wir sagen Ciao miteinander.
Tschüss zusammen.
Du bist der Kevin.
Du bist der Matthias.
Macht's gut.
Das Technikmagazin Digital ist euch präsentiert worden von Oilbräu, das naturtrübe Winterthurer Bier.